Am gestrigen Sonntag wurde in Russland ein neues Parlament gewählt. Von den 43 angetretenen Parteien und Gruppierungen übersprangen nach den bisherigen Auszählungen jedoch nur 4 von ihnen die 5%-Hürde. Erwartungsgemäß liegt die Kommunistische Partei des Juganow mit bislang 22% Stimmenanteil vorn. Gefolgt von der Liberaldemokratischen Partei des rechtsradikalen Schirinowski mit 11%, die Regierungspartei Unser Haus Russland des Premierministers Tschernomyrdin und die Jabloko-Partei folgen mit 9,5 bzw. 8%. Allerdings sind zur Stunde noch nicht alle Stimmzettel ausgezählt. Doch an dem Sieg der Kommunistischen Partei wird sich wohl nichts mehr ändern. Die 4 in das russische Parlament eingezogenen Parteien werden im Folgenden von Kai Ehlers charakterisiert. Kai Ehlers ist freier Journalist und Autor des Buches Jenseits von Moskau, 186 und eine Geschichte von der inneren Entkolonialisierung, erschienen im Stuttgarter Schmetterling Verlag.
Fangen wir mal bei der KP an, der stärksten, ja, also der Partei der Russischen Föderation, der kommunistischen. Das sind Kräfte, die sich selbstverständlich aus der Tradition der alten KP also erklären. Die stehen sehr stark in der Tradition, vor allen Dingen auch in der personellen Tradition der alten Kader und der alten Verbindungen auf dem Lande und so weiter und so weiter. Das sind wirklich sehr konkrete, gewachsene Verbindungen. Sie haben sich aber in ihrem Programm eindeutig verabschiedet von den alten Vorstellungen der Monopolpartei und des demokratischen Zentralismus und dergleichen, haben sich vom Stalinismus distanziert, erklären sich als demokratische Partei. Ich würde sagen, also objektiv sind sie so etwas wie ein Sozialkonservative, ja? Aber keineswegs klassische Kommunisten, also in ihrer politischen Linie meine ich jetzt, und schon gar keine Terroristen oder Stalinisten oder dergleichen. Was Schirinowski anbetrifft, sieht das ein bisschen anders aus. Schirinowski ist ja tatsächlich programmatisch eigentlich gar nicht festmachbar. Er ist für Privateigentum, aber gegen Kriminalisierung, das heißt gegen die Folgen dieser Art von Privateigentum dort im Land. Er ist für die Rechte der einzelnen Republiken, aber dagegen, dass sie sich also vom Zentrum ablösen und dergleichen widersprüchliche Dinge mehr. Ganz zu schweigen von den rassistischen und biologistischen Ausfällen, die er sich ständig leistet. Dieser Mann hat wesentlich dadurch Zuspruch, wenn er überhaupt, er hat Zuspruch, weil er so stark auftritt und weil er ein sehr guter Rhetoriker ist und weil er sehr viel Geld hat. Und weil er verspricht, alles das, was an Problemen da ist, sofort und morgen früh zu lösen. Man muss natürlich sagen, er hat gegenüber dem, was bei der letzten Wahl da war, hat er ja also nach dem bisherigen Stand erheblich verloren. Das heißt also, er liegt nicht im Trend. Ja, hat er mal um die Hälfte verloren. Was unser Haus Russland anbetrifft, so kann man sagen, ja, das ist auch richtig eingeordnet. Das ist die Partei der Macht. Das ist die Partei der Nomenklatura, der herrschenden Nomenklatura, der Administratoren und derer, die es gern werden möchten, in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und die also für eine unmittelbare Fortsetzung der jetzigen vorhandenen Verhältnisse sind und die ihnen günstig ist, sind die 4-5% der sogenannten neuen Russen und die Umgebung um sie herum. Was dann den Block Jabloko anbetrifft, würde ich mal sagen, das ist die zukünftige Nomenklatura, nicht die herrschende. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Die werden zwar immer als die Superdemokraten gehandelt, in Wirklichkeit kann man aber das Programm, das sie haben, eigentlich gar nicht wirklich unterscheiden.
Also ökonomisch ist ja eigentlich bei allen dieser Weg zur Privatwirtschaft formuliertes Ziel, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, aber Privatwirtschaft muss ja sein, die Zusammenarbeit mit dem Westen muss ja sein, also gerade jetzt Juganow betont das ja immer, dass er sich ja Deutschland als so Wunschpartner irgendwie vorstellt in Europa. Ja. Zum anderen betonen ja auch alle den Patriotismus und auch die wichtige Rolle Russlands und auch gegenüber Tschetschenien, glaube ich, vertritt ja keine der Parteien die Position, dass die Tschetschenen unabhängig werden können von Russland, sondern sie wollen Tschetschenien ja alle als Teil Russlands weiter haben. Also ist dann schon die Frage, wie weit da denn jetzt von den einzelnen Akzentuierungen, die sicherlich im Einzelnen wichtig sind, mal abgesehen, wo denn da eigentlich eine ganz andere Linie verfolgt wird.
Ja, wo eigentlich die Unterschiede liegen, ja. Das ist ja auch die Frage gewesen, die sich viele Wähler gestellt haben mit großen Mühen. Und viele, vor allem ältere Leute, haben das sicherlich nicht entscheiden können, ja. Das muss man mal dazu sagen. Aber was die KP anbetrifft, der Unterschied zum herrschenden Block, also jetzt hier der Tschernomyrdin-Partei und der um sie herum gruppierten Kräfte, liegt vor allen Dingen darin, also in der Härte, mit der die Reformen durchgeführt werden sollen. Das heißt, von jetzigen Reformkräften werden die Maßnahmen ohne Ansicht der sozialen Verluste in der Bevölkerung durchgeführt. Und das war auch klar, das ist auch IWF-Auflage seiner, oder beziehungsweise Absprache mit dem IWF gewesen und so weiter. Und die KP hat dies auf ihre Fahnen geschrieben, dass die Reformen unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse durchgeführt werden müssen. Das heißt Schritt für Schritt und so weiter und so weiter. Nur darin liegt der Unterschied eigentlich.
Mhm. Diese Wahlen an sich haben ja stattgefunden für ein Parlament, welches nur 2 Jahre getagt hat und welches ja auch nicht in der Lage ist, die Regierung zu stellen oder zu bestimmen, sondern das tut ja der Präsident. Der fragt sich ohnehin, welche Bedeutung das jetzt überhaupt hatte, diese Wahlen, und welche Bedeutung dieses Parlament überhaupt hat für die Politik in Russland.
Nun ja, also es ist keine Wahl, die eine Realpolitik entscheidet. Es ist eine Wahl, die über gewissermaßen ein Stimmungsbarometer abliefert für die bevorstehende große Wahl. Die bevorstehende große Wahl ist die Präsidentenwahl, und die Präsidentenwahl in einem halben Jahr, wenn sie denn stattfindet, das muss man immer dazu sagen, wird über die Neugruppierung, die Umgruppierung der politischen Kräfte im Lande entscheiden. Beziehungsweise bis dahin muss über die Umgruppierung entschieden werden, die sich wesentlich auch jetzt ergeben hat aus der zweiten Phase der Privatisierung, wo also innerhalb der Monopole gegenwärtig also ein neuer Kampf stattfindet, um die größeren Einflussgebiete und so weiter. Und der Ausgang der Wahl zeigt eben einfach erstmal, wo man steht, und gibt insofern die Möglichkeit, jetzt in dem nächsten halben Jahr an den entsprechenden Hebeln zu drehen, zu korrigieren, gegebenenfalls die Wahl auch ganz abzusetzen und so weiter und so weiter.
Auch in der noch immer russischen Republik Tschetschenien wurde am Sonntag gewählt. Und zwar nicht nur zum Nationalparlament, sondern auch ein neuer Republikpräsident. Nach dem Ende des Geiseldramas von Budionowsk wurde am 30. Juli ein Friedensabkommen unterzeichnet, welches eine Entwaffnung der tschetschenischen Milizen sowie einen russischen Truppenabzug aus Tschetschenien vorsah. Der völkerrechtliche Status Tschetscheniens blieb ausgeklammert. Seitdem ist wenig passiert. Moskau fordert nach wie vor die Unterordnung Tschetscheniens, und dort greifen die Milizen wieder zu den Waffen. Die jetzt stattgefundene Präsidentschaftswahl war eine Farce, denn aufgestellt wurde lediglich der von Russland eingesetzte Präsident Safgajew, den die Tschetschenen nicht anerkennen. Opposition wurde nicht zugelassen. Nach Einschätzung von Kaelas ging es bei der tschetschenischen Präsidentschaftswahl auch um eine Option für Moskau.
Das ist gewissermaßen eine sichtbare Alternative. Wie denn das, was jetzt hier als demokratische Wahl bezeichnet wird, eventuell auch anders laufen könnte in einem halben Jahr. Und das heißt, das wird auch allerseits so verstanden. Im Grunde genommen ist die ganze Vorgehensweise in Tschetschenien ja absolut provokativ. Es ist vollkommen klar, dass dort also keinerlei Verhältnisse bestehen, die eine Wahl zulassen können eigentlich. Trotzdem wird es durchgezogen. Warum? Macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, die Kämpfe auf diese Weise wieder also zuzuspitzen. Es sei denn, dass man sich eine Option auf die Zukunft offen halten will, die nämlich genau damit begründet wird, dass man ja sieht, was dabei rauskommt, wenn unter bestimmten Bedingungen, wenn die Verhältnisse unfriedlich sind, gewählt wird. Ich würde sagen, Jelzin kalkuliert sich das jetzt aus, ja? Sondern die politische Entwicklung in Russland läuft also auf vielen Gleisen parallel nebeneinander und auf vielen verschlungenen Wegen. Und auf der einen Seite wird hier also eine Option für einen liberal-autoritären Weg, also durch die Wahl, durch die Gesamtwahl beschritten und geöffnet, und man versucht diesen Weg auch zu gehen, und Jelzin steht auch dahinter und so weiter. Und gleichzeitig parallel dazu wird ein ganz anderer Weg gegangen. Und der wird auch demonstriert und jedem vor Augen geführt. Jeder begreift das. Wenn du nicht wählen gehst, wie wir das wollen und wie das hier vorgezeichnet wird, dann kannst du auch sehen, wie es sonst läuft. Also das ist wirklich, na, ich würde beinahe sagen, Zuckerbrot und Peitsche, also so direkt vor Augen geführt, klarer kann man es nicht mehr vor Augen geführt bekommen, ja. Diesen tschetschenischen Weg würde ich nennen einfach einen autoritär-faschistischen Weg. Schlicht und ergreifend.